Deutschlandfunk, der Tag.
Io considero questa la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia.
Ich halte dies für die Mutter aller Reformen, die in Italien durchgeführt werden können, sagt Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. Die Postfaschistin will mit ihrer Mutter aller Reformen Staat und Gewaltenteilung in Italien so richtig umbürsten. All das für mehr politische Stabilität, verspricht Meloni. Klingt ja erstmal gut in einem Land, das in 75 Jahren 68 Regierungen erlebt hat. Aber trotzdem sind Opposition und VerfassungsrechtlerInnen in Italien ziemlich alarmiert über die Pläne der Regierung. Was also führt Meloni im Schilde? Gucken wir uns gleich genauer an. Und dann möchte ich mal wissen, ob sich hier jetzt irgendjemand angesprochen fühlt.
Ich sage nochmal so etwas, jetzt bewusst provokant. Ja? Mit dem SUV in der Stadt zum Bioladen fahren ist nicht schlüssig.
Barbara Hendricks war das, ehemalige Bundesumweltministerin von der SPD. Das Zitat ist schon ein paar Jährchen älter, aber ich habe es aus den Archiven noch mal rausgekramt, weil diese kleine, gemeine Provokation aktueller ist denn je. In Umfragen wird nämlich immer gerne mehr Klimaschutz gefordert. Tatsächlich aber sind viele kaum bereit, ihr Verhalten zu ändern. Stichwort Hochwasserdemenz. Eben noch abgesoffen und dann das Haus direkt am Fluss wieder aufgebaut. Warum sind wir so widersprüchlich? Dazu gibt's gleich Antworten aus der DLF-Wissenschaftsredaktion. Das ist der Tag am 20. Juni 2024 mit Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni möchte die Macht im Land neu verteilen und dafür plant sie eine große Verfassungsreform. Das Kabinett und beide Parlamentskammern in Rom haben auch schon grünes Licht gegeben. Entschieden ist damit zwar noch nichts, aber die Tendenz ist eindeutig. Melonis ultrarechte Regierung will einen grundlegenden Umbau des Staats. Und dieses Vorhaben ist ziemlich umstritten. Melonis Gegner sagen sogar gefährlich. Fragen wir also nach bei unserem Korrespondenten in Rom, Jörg Seiselberg. Jörg, was sind die wichtigsten Elemente dieser geplanten Verfassungsreform?
Also das Wichtigste ist, dass künftig der Regierungschef respektive die Regierungschefin direkt gewählt wird von den Wählerinnen und Wählern. Bislang ist es ja so wie in Deutschland, da wählt man ein Parlament und das Parlament, das wählt dann den Bundeskanzler. Künftig soll es so sein, dass auf den Wahlzetteln der Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten dann steht und derjenige, diejenige, die am meisten Stimmen dann bekommen hat bei dieser Wahl, ist direkt dann auch diejenige, die dann das Regierungsamt des Ministerpräsidenten übernehmen kann.
Das klingt ja jetzt erstmal recht konstruktiv und trotzdem sagen die einen, ja, ist eine Chance, die anderen sagen, oh Gott, nee, Riesenrisiko.
Ja, ich offen gestanden sehe auch eher Risiken in dieser Reform, denn ein Risiko liegt darin, und das ist auch Teil dieser Reform, dass der Ministerpräsident halt nicht nur direkt gewählt wird, sondern auch deutlich mehr Macht bekommt. Zum Beispiel auch die Macht, das Parlament aufzulösen. Und das ist schon ja in einer Demokratie was eine Wahnsinnsmacht, die du besitzt als Exekutive, dass du also immer den Abgeordneten signalisieren kannst, so, wenn du mir nicht folgst, ne, mal sehen, dann löse ich übermorgen das Parlament auf und du bist deinen Job los, ich trete wieder an und werde dann vielleicht wieder gewählt. Also das ist ein großes Erpressungspotenzial, das die Exekutive, das der Regierungschef hat gegenüber der Repräsentanz des Volkes. Und das ist schon etwas, was dieser Reform eine große Schlagseite gibt. Es ist wirklich eine Reform, die ja so ein bisschen geprägt ist vom Willen, einen starken Mann, eine starke Frau im Verfassungskonstrukt des Landes zu installieren. Und das ist etwas, was ich mit großer Sorge sehe. Die italienische Demokratie ist eine fragile, ist was die Regierungsdauer anbelangt, eine wackelige. Aber ich glaube, dass es dieser Schritt in die andere Richtung übertreibt, dass man hier der Exekutive, die bislang in der Tat im Verfassungskonstrukt eher etwas schwächer ist, dass man sie zu stark macht, dass man damit Risiko läuft, dass man hier ein Ungleichgewicht hat und das Parlament quasi nur noch so zum demokratischen Bettvorleger wird.
Wie geht's denn jetzt weiter? Wir haben ja die Kabinettsabstimmung schon gehabt. Wir haben zwei Parlamentskammern, die zugestimmt haben. Läuft das jetzt auf einen Durchmarsch hinaus oder was kommt da noch an Hürden an möglichen?
Ja, nicht unbedingt. Das ist ein relativ kompliziertes Verfahren in Italien, was eine Verfassungsänderung betrifft. Also es gibt, du hast es gesagt, die beiden erfolgreichen Abstimmungen jetzt in beiden Kammern des Parlaments. Da kann man nur so einen Haken hintermachen. Die erste Runde ist geschafft, aber jetzt muss 3 Monate gewartet werden. Und dann geht es nochmal in die Abgeordnetenkammer und nochmal in den Senat. Und erst wenn auch diese zweite Runde dann erfolgreich überstanden wird, in Klammern, das ist zu erwarten. Es gibt eine klare Mehrheit für Meloni in beiden Kammern und von daher wird es durchgehen. Aber die Verfassungsväter und Mütter haben sich so gedacht, dass da eine Bedenkzeit da sein soll in diesen 3 Monaten und dann vielleicht im neuen Lichte der Kenntnis dann die Entscheidung dann in der zweiten Runde getroffen wird. Aber jetzt ist zu erwarten, angesichts der Machtverhältnisse, wird klar durchgehen. Also wir werden dann irgendwann im Herbst diese Reform perfekt haben im Parlament. Aber da ist auch etwas in der italienischen Verfassung vorgeschrieben, nämlich die Möglichkeit, ein Referendum nochmal darüber zu machen. Wenn es Meloni schaffen sollte, eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen, in Klammern relativ ausgeschlossen angesichts der Tatsache, dass die Opposition da nicht mitziehen wird und eine Zweidrittelmehrheit verhindern kann, dann muss abgestimmt werden, wenn es nur eine Mehrheit von über 50% gibt, aber keine Zweidrittelmehrheit, dann kann ein Referendum gefordert werden. Das hat es bislang immer gegeben bei Verfassungsreformen in Italien und bislang, Achtung, sind diese Verfassungsreformen dann im Referendum stets durchgefallen. Also das ist eine große Fallhöhe, eine große Hürde, die Meloni da noch vor sich hat, eine große Fallhöhe. Deswegen, weil der letzte Ministerpräsident, der eine Verfassungsänderung versucht hat und dann ins Referendum musste, das war Matteo Renzi, dessen politische Karriere war danach beendet. Also da geht Meloni auch ein großes Risiko ein mit dieser Reform.
Nun ist das noch eine Weile hin innerhalb dieses Verfahrens, wie du es gerade beschrieben hast, bis es dann zu einem Referendum kommen könnte. Aber wie ist denn jetzt im Moment die Stimmung in der italienischen Bevölkerung? Ist man da aufgeschlossen für Melonis Pläne?
Also es ist gespalten, wie Italien ja, ich will fast sagen immer, zumindest häufig, sich verhält bei großen politischen Konfliktthemen, dass das Land in fast 2 gleich große Hälften gespalten ist. Die eine unterstützt Meloni, sagt, es ist in der Tat notwendig, die Regierungen sind zu wackelig, da müssen wir für mehr Stabilität sorgen. Und auf der anderen Seite schon auch eine sehr kräftige Stimme in der Öffentlichkeit, auch in der veröffentlichten Meinung, die halt die Gefahren unterstreichen. Also die Gefahr, dass da wirklich jetzt ein starker Mann, eine starke Frau installiert wird und das Parlament in einer sehr durchgreifenden Form entmachtet wird, das wird mit großer Sorge gesehen. Und ich glaube, dass ein Referendum sehr, sehr spannend werden würde, dass Meloni, die aufgrund ihres politischen Rückhalts derzeit in der Lage ist, Wähler zu mobilisieren, sie auch zu überzeugen von politischen Entscheidungen. Sie hat die Europawahlen jetzt ja auch haushoch gewonnen und auf der anderen Seite schon auch Skeptiker. Also ich glaube, das ist alles andere als ein Selbstgänger, wenn es zum Referendum kommt. Also da könnte es, glaube ich, sein, dass das etwas ist, was gekippt werden kann. Muss man die Diskussion in den letzten Monaten noch abwarten. Im Moment wird es heiß diskutiert, aber da halten sich Befürworter und Gegner bislang, so mein Eindruck, noch halbwegs die Waage.
Jörg, ich habe noch so viele Fragen auf dem Zettel, aber ich will doch da jetzt an diesem Punkt nochmal nachhaken, weil ich gerade, während ich dir zugehört habe, überlegt habe, weiß ich eigentlich, wenn sich das überhaupt so umschreiben lässt, wer der klassische Meloni-Wähler, die klassische Meloni-Wählerin ist?
Also die gibt es nicht. Die gibt es deswegen nicht, weil auch ihr Wahlerfolg lässt sich nicht so durch ein Argument erklären. Ich sage immer, seid skeptisch bei denen, die sagen, die euch versuchen zu sagen, das liegt daran, dass Meloni Erfolg hat oder das liegt daran. Nein, es ist wirklich eine Vielzahl an Gründen. Sie ist jemand, die von ihren Anhängern, von ihren alten Anhängern, die wirklich so aus der rechtsradikalen Ecke kommen, wird sie wahrgenommen als jemand, der die ursprünglichen Werte nicht verraten hat. Also die wählen sie, weil sie finden, sie ist immer noch eine, die den ursprünglichen Idealen der italienischen Rechten, die häufig eine neofaschistische Rechte war, zugeneigt ist. Dann gibt es diejenigen, liegen, die sie schätzen, ja, für ihr smartes Auftreten, auch für ihre Wirtschaftsfreundlichkeit. Damit ist es ihr gelungen, halt im bürgerlichen Umfeld viele Leute für sich zu gewinnen. Und ja, so kann man das fortsetzen. Das ist also wirklich viele unterschiedliche gesellschaftliche Schichten, ist, wo sie in der Lage ist, sie anzusprechen, aufgrund ihrer politischen Vergangenheit, aufgrund ihrer medialen Fähigkeiten, auch aufgrund der Fähigkeit, auch in Dialog zu gehen, auf Augenhöhe mit den Wählerinnen und Wählern. Das ist eine absolute Qualität von ihr. Und das zusammen trägt dazu bei, dass sie schon in wirklich sehr, sehr breiten Bevölkerungsschichten dort Zuspruch findet.
Mhm. Dann blicken wir mal auf die Opposition im Parlament. Ich lese hier in den Zeitungen in Deutschland, dass es den Oppositionsparteien erstmals seit langem wieder gelingt, also auf der linken Seite sich zusammenzuraufen. Die sind Anfang der Woche jetzt sogar in Rom alle gemeinsam auf die Straße gegangen, wiederum um gegen diese Verfassungsreform zu demonstrieren. Braut sich da so richtiger Widerstand zusammen? Wird da die Opposition ihrer Aufgabe gerecht?
Ja, es sieht im Moment danach aus und das ist schon durchaus überraschend in Italien, weil ein weiterer Faktor, der zum Erfolg Melonis beigetragen hat und beiträgt, ist die Tatsache, dass die Linke, gemäßigte Linke, die Sozialdemokraten, Meloni die Macht quasi auf dem Silbertablett serviert haben, weil sich die Opposition bei den Parlamentswahlen zerstritten hatte. Es von daher absehbar war, dass Meloni gewinnt. Und jetzt auch in den gut anderthalb Jahren danach gab es wenig Zusammenarbeit von Seiten der Opposition. Da hatte Meloni relativ leichtes Spiel. Das scheint jetzt an diesem Punkt der Verfassungsreform erstmals signifikant anders zu sein. Da rücken die Oppositionskräfte zusammen. Und auch das trägt dazu bei, dass es für Meloni absolut kein Selbstgänger ist und dass das sich abzeichnende Referendum dann im Spätherbst für sie sehr, sehr spannend werden könnte.
Eine letzte Frage habe ich noch. Du hast ja schon auch angedeutet, dass sie dieses smarte Auftreten auf der außenpolitischen Bühne hat. Sie war jetzt Gastgeberin des G7-Gipfels in Apulien, hat versucht, da Bella Figura zu machen. Und dann gab es doch wieder Verstimmungen, weil Giorgia Meloni sich von den anderen Staats- und Regierungschefs so ein bisschen am Katzentisch gesetzt fühlte, als es um die wichtigen Personalfragen in Brüssel ging. Worauf ich hinaus möchte, ist, hat sie bei diesen ganzen innenpolitischen Vorhaben auch im Blick, dass sie auf ihren Ruf in Europa achten muss?
Das glaube ich nicht. Sie macht Innenpolitik mit Blick nach innen und Außenpolitik mit Blick nach außen, aber auch ein bisschen nach innen, sprich Außenpolitik, also schon dort Vertrauen bei den Verbündeten zu gewinnen, weil sie weiß, dass es wichtig ist, damit ihre und die Stimme Italiens da wahrgenommen wird. Und sie ist gerade im Ukraine-Konflikt ja sehr verlässlich, auch wird als solche wahrgenommen von Paris und Brüssel. Und das nutzt sie auch innenpolitisch, weil sie mal sagen kann, schaut her, Scholz schätzt mich, mit Macron komme ich auch irgendwie zurecht, mit beiden bin ich im Dialog. Und das ist etwas, was nach innen strahlt. Also hier so die Rolle als Regierungsführerin, die für die Interessen Italiens wirkt, die auch anerkannt ist, das zahlt hier auf sie ein. In Italien Innenpolitik macht sie weitgehend mit Blick aufs Innere. Also da arbeitet sie auch wirklich ihre politische Agenda ab, die eine Rechte ist, wenn sie das Bürgergeld abschafft, Rechte von homosexuellen Paaren einschränkt, nationale Rhetorik hoffähig macht, gegen den Green Deal auf europäischer Ebene wettert, in der Reihe die kritischen Stimmen halt vor die Tür setzt, eine Justizreform macht, wo sie, weil Richter und Staatsanwälte häufig zu links sind, da Psychotests für sie planen und so weiter und so weiter. Das sind alles Reformen, die jetzt vielleicht nicht so diesen Skandalgestus haben, dass sie im Ausland für große Wellen und Aufregung sorgen, aber mit denen sie es schon schafft, immer mal hier eine kleine, da eine kleine, dort eine kleine Stellschraube zu bewegen, damit das dann insgesamt deutlich klar nach rechts zu verändern.
Also eine Frage möchte ich noch ganz kurz loswerden, Jörg, weil ich es eingangs erwähnt habe. Italien ist ein Land, in dem in 75 Jahren 68 Regierungen gewählt wurden, aufgrund der vielen Neuwahlen, die es immer wieder gibt. Wenn Meloni nun mehr Stabilität will, wie sie sagt, mit dieser Verfassungsreform, wäre sie trotzdem nicht davor gefeit, dass auch am Ende sie selbst ein Opfer von Neuwahlen werden könnte? Oder hältst du das für ausgeschlossen?
Nee, halte ich überhaupt nicht für ausgeschlossen. Also ich halte es für ja, eine Option mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, dass dieses Referendum nicht durchkommt, weil die Italiener ihre Verfassung lieben, die geboren wurde halt antifaschistischen Gestus nach dem Sturz Mussolinis, nach dem Ende des Faschismus. Und das ist schon so, dass bis weit in die moderate Rechte rein diese Verfassung einfach großen Respekt genießt. Und bei einer Abstimmung über Reformen, die diese Verfassung verändern, die Italiener sich sehr, sehr zurückhaltend gezeigt haben. Von daher große Chance oder ja, ne, doch konsistente Chance, dass das Referendum von den Gegnern gewonnen wird, also Meloni da durchrasselt. Und in dem Moment, in dem sie mit so einer wichtigen Reform scheitert, da wackelt natürlich auch ihr Stuhl als Regierungschefin. Und einer der Vorvorgänger, Matteo Renzi, der hat danach seinen Rücktritt einreichen müssen. Ich glaube, dass sie ein bisschen zäher ist, da nicht sofort zurücktreten wird. Aber es wird ihre politische, es wäre ein großer Kratzer und sicherlich etwas, was ihre für ihre nahe politische Karriere schon eine große Belastung wäre.
Jörg Seiselberg in Rom, vielen Dank.
Sehr gerne, schönen Tag noch.
Tschüss. Rund um den Globus verlangen die Menschen mehr Einsatz von ihren Regierungen für den Klimaschutz, mehr Eigeninitiative, mehr internationale Kooperation und endlich mal vom Reden ins Handeln kommen. All das hat eine weltweit durchgeführte Umfrage der Vereinten Nationen ergeben. Es ist die bislang größte Meinungsumfrage zur Klimakrise. Und auch bei der Europawahl hat das Thema für viele Wählerinnen und Wählern ja eine ganz zentrale Rolle gespielt. Andererseits sind wir Meister im Verdrängen. Trotz Hochwasser, trotz Hitzewellen und Dürren ändern wir unser Verhalten kaum. Und warum das so ist, wollen wir besprechen mit Katrin Kühn aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion. Willkommen.
Vielen Dank fürs Hiersein.
Katrin, entdeckst du so einen klassischen Widerspruch, wie ich ihn jetzt gerade beschrieben habe, manchmal auch bei dir selbst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da die Tage tatsächlich drüber nachgedacht. Das Hochwasser, die Fluten in Bayern, da habe ich mich selber ertappt, dass als die Bilder so durch die Nation gingen, ich dachte, Mensch, wir sind hier in NRW nicht betroffen, ich bin nicht betroffen. Maximal Zugausfälle, das hat mich getroffen und mir schon Gedanken gemacht habe. Und jetzt ist das gerade 2 Wochen her und irgendwie ist es aus dem Kopf auch ein Stück weit rausgeflogen. Also das ist schon so.
Kann ich gleich noch anfügen, weil mir was Ähnliches passiert ist. Ich bin nämlich in München gestrandet während des Hochwassers, obwohl ja in München selbst gar kein Hochwasser war, aber eben kein Zug mehr fuhr in ganz Bayern. Ich kam einfach nicht weg, zurück nach Köln. Ich musste am nächsten Tag wieder am Funkhaus sein und ich war gegen 14 Uhr so entnervt, dass ich mir einen Inlandsflug gebucht habe und auch genauso mich hinterfragt habe, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Eigentlich ja stolz darauf war, die letzten paar Jahre es nicht gemacht zu haben und dann doch gesagt habe, so, ich will jetzt einfach nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr, hier den ganzen Tag am Bahnhof zu sitzen, ja. Und dann habe ich es halt gemacht.
Ja, und für dieses ganze Vergessen und dann später nicht mehr so dran denken, gibt es auch schon einen Begriff tatsächlich, den der Hochwasserdemenz. Also, dass wir das schön aus dem Kopf schieben dann. Vor allem, wenn es darum geht, dann wirklich was anzupacken und zu ändern.
Also so eine Art Sammelbegriff Hochwasserdemenz klingt natürlich gemein für diese ganzen Widersprüche, die uns da auffallen.
Genau, also das hat ja jetzt auch nochmal diese Studie dann der Vereinten Nationen, diese Umfrage gezeigt. Also das ist schon, alle Menschen eigentlich oder die allermeisten Menschen sagen, ja, es gibt die Klimakrise und ja, wir müssen etwas tun und wir wollen, dass etwas getan wird. Also überspitzt ist, man kann wirklich an ein paar Fingern abzählen, wie viele Menschen jetzt das Ganze noch leugnen. Aber wenn es dann darum geht, wirklich was zu tun, dass sich was ändert, auch beim eigenen Verhalten, wirklich Strukturen, Routinen verändern, dann sieht es halt anders aus. Ne? Das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Und welche Erklärung hat die Wissenschaft dafür?
Also erstmal kann man sagen, das ist jetzt eigentlich auch nichts Neues, was uns da bei der Klimakrise trifft, sondern das kennen wir von anderen Themen ja schon genauso. Ne? Warum fällt uns das Reagieren, das Verändern, das nicht wie so das Kaninchen auf die Schlange starren, warum fällt uns das als Menschen so schwer? Und da kann man sagen, das ist am Ende ja auch erstmal menschlich, weil wir als Menschen eben nicht immer super durchgeplant durch die Welt gehen können, immer nur vernünftig sein können. Und unser Gehirn, das ist auch so, lässt am Ende auch bestimmte Informationen auch nur auf eine bestimmte Weise durch. Und das ist für uns auch ein Selbstschutz, damit man nicht die ganze Zeit in Angst und Schrecken verharrt. Also da sind Confirmation Bias oder kognitive Dissonanzreduktion, das kennen ja vielleicht auch so einige, sind da Stichwörter, dass wir lieber auf das schauen, was nicht so schlimm ist, das suchen, können, was zu unseren Einstellungen schon passt, damit das alles für uns erträglicher wird und diese Spannungen auch auszuhalten sind für uns Menschen. Und mir ist jetzt bei der Vorbereitung eine Studie zum Beispiel eingefallen von der Ruhr-Uni Bochum. Die haben untersucht, laufen in unserem Kopf andere Dinge ab, wenn wir über Essen entscheiden, also wie wir essen, oder über unsere Finanzplanung, wie wir Geld anlegen. Und die konnten wirklich nachzeichnen, dass da andere Bereiche im Gehirn aktiv werden. Zusammengefasst, dass wir vernünftiger handeln, wenn es um Finanzen geht, und unvernünftiger, wenn es ums Essen geht, was wir essen. Ja,
kommt mir irgendwie bekannt vor.
Genau, ne, das kennt man dann wieder. Also es gibt so tatsächlich wirklich gut erklärbare Mechanismen, warum das so ist, ne? Und dann ergeben sich daraus auch Lösungen natürlich. Ja.
Ist das nicht auch ein Dilemma, dass es dann auf der anderen Seite auch immer heißt, gerade adressiert an uns Medien, wir sollen nicht immer nur im Katastrophenmodus über den Klimaschutz oder die Klimakrise berichten, weil wenn man es versucht, ins Positive zu wenden, ihr habt ja auch was davon, wenn ihr mehr Klimaschutz selber übt, dass die Menschen dann auch eher bereit sind, ihr Verhalten anzupassen, weil es positiv konnotiert ist und nicht immer nur als Bedrohung gesehen wird.
Ja, andererseits wissen wir auch, dass Menschen auch erstmal affektiv auf das reagieren, was uns bedroht, und dass es daher ja auch kommt, dass Medien erstmal über das, was Krise, was Gefahr ist, berichten. Aber wir haben da viel gelernt, und inzwischen, wenn man das jetzt so unter dem Strich sehen will, könnten wir sagen, dass es zum Beispiel aus der Soziologie und den Politikwissenschaften da ganz wichtiges Wissen gibt. Was könnte man zu diesem auf das Positive schauen noch dazufügen? Was wäre noch wichtig zum Beispiel für Journalismus? Nämlich, dass wenn es dann um so Themen geht, die Klimakrise zu bewältigen, was muss dann getan werden? Es oft gar nicht um diese Fakten geht, sondern viele der ganzen Sachen in Stellvertreterdiskussionen reinrutschen, dass es dann in politische Machtkämpfe geht, in Identitätsdebatten auch. Fällt vielleicht dem einen oder dem anderen, der einen der anderen, das Heizungsgesetz auch direkt jetzt ein. Wer hat Recht? Wessen, wie macht man es, ist mehr wert? Wer ist mehr betroffen? Wer sagt was? Und dass es dann darum geht und weniger um das Gucken auf das Lösen der Krise. Und das wäre dann so eine Aufgabe, wirklich zu schauen, wo verlagert sich etwas und wo verlässt man eigentlich dieses Klimathema, und geht es nicht eigentlich um etwas anderes, und dann die Akteure auch zu benennen.
Mir fällt auf, dass in der ganzen Debatte ständig auch mit Gegensätzen gearbeitet wird, also Stadt-Land, wohlhabende Bevölkerungsschichten versus arme Menschen. Welche Rolle spielen diese soziologischen, auch geografischen Faktoren?
Die spielen schon eine große Rolle. Also wenn es jetzt um Ärmer und Reicher geht, da können wir tatsächlich sagen, dass die Macht haben, die den gesellschaftlichen Einfluss haben, die Debatten auch steuern, dass das gleichzeitig auch die sind, die größten Klimaschäden verursachen, national wie international. Das ist jetzt auch kein Geheimwissen, das ist wirklich verbrieft und bekannt. Also ich habe da gerade noch mal eine aktuelle Studie rausgekramt, da kommt sehr viel zu, aber das ist eine der aktuellen dazu. Nach der sind 10% der Menschen in Deutschland für 51% Emissionen im Verkehrsbereich zuständig. Und das sind dann tatsächlich die schon sozioökonomisch besser gestellt sind. Also die Reicheren. 10% der Menschen in Deutschland, 51% der Emissionen. Und was dann auch so eine Überlegung ist, wenn man das analysiert, vielleicht ist auch ein Grund, versteckt sich hinter der Frage, ob es vielleicht auch ein politisches Milieu gibt, das, wenn man das beschreiben will, ökonomisch konservativ ist, also überspitzt gesagt wohlhabender und diesen Wohlstand bewahrend, und kulturell aber linker und sich dafür Klimaschutz, anderes Essen, Tierschutz und ähnliches, Radfahren engagiert. Und dass das schon wichtig ist zu schauen, denn wenn es dann um Umverteilung geht, also dass Ärmere weniger für die Klimakrise verantwortlich sind, aber von den Folgen viel stärker belastet sind, weil Preise steigen, weil sie sich nicht so gut versichern können, Gesundheitsprobleme schneller da sind. Wenn es dann um sowas geht, da mehr zu tun, dann wird sich, das ist jetzt eine These, vielleicht in diesem Milieu nicht so dafür eingesetzt, darüber diskutiert, genauso hitzig. Und könnte man vielleicht sagen, am Ende ist das dann auch so eine Form von kognitiver Dissonanzreduktion, dass man diesen Bereich des Themas dann so ein bisschen wegdrückt und in seinen Debatten nicht genauso vehement verfolgt.
Einen Punkt habe ich noch, das ist dieser immer wieder viel zitierte Stadt-Land-Gegensatz, bei dem ich das Gefühl habe, das wird ein Punkt, der immer mehr diskutiert wird. Also nicht nur in der Klimadebatte überhaupt, wenn es um Versorgung geht, aber auch, dass wir fast schon so eine Art gesellschaftliche Spaltung erleben zwischen Stadt und Land.
Also erstmal sind Stadt und Land ja auch unterschiedlich und das Leben in Stadt und auf dem Land ist unterschiedlich. Und das ist nicht nur so ein Gefühl, also auch das ist zunehmend erforscht, dass tatsächlich so das Gefühl von Menschen, die ländlicher wohnen, auch peripher eingestuft zu werden, also als randständig eingeordnet zu werden, in einer Gesellschaft nicht so vorne an der Spitze der ja, Bewegung zu sein, Land ein bisschen sich abgewertet zu fühlen, dass dieses Gefühl der Abwertung tatsächlich etwas mit Menschen macht, jetzt unabhängig von tatsächlicher Statistik. Und das ist schon ein Punkt, der jetzt verfolgt wird, wo auch die Frage ist, ob Menschen dann vielleicht auch eher mal für populistische Narrative empfänglicher sind. Also das ist übergreifend tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt auf Klima schauen, dann ist es ja tatsächlich so, dass auf dem Land bestimmte Dinge schwieriger sind umzusetzen. Man sagt jetzt weniger Autofahren. Ja, schön gesagt. Aber auf dem Land gibt es einfach weniger Möglichkeiten und der Zwang ist viel höher, Auto zu fahren. Und dann sagt es sich das so leicht. Und nichts triggert Menschen mehr, als wenn man so mit ungleichem Maßstab an die Dinge herangeht, also die jeweiligen Perspektiven nicht beachtet und Bedürfnisse und einfach etwas überschreitet. Und da könnte man jetzt vielleicht für die Lösung der Klimakrise sagen, dass man schon genau schauen muss, wie sind die Lebensrealitäten und was ist dann auch wirklich machbar und wo fahren Menschen dann vielleicht auch auf Dauer mal mehr Auto und wo nicht. Aber unter dem Strich muss das für unsere Gesellschaft denn eben passen und das ein bisschen wertfreier anzugehen. Und ich habe mich an ein Beispiel auch jetzt erinnert, ganz aktuell. Wir hatten mal in unserer Deutschlandfunk-Sendung Systemfragen Porträt von einem Mann aus Sachsen, der ländlicher wohnt, auch durchaus viel Auto fährt, aber eben so anderes städtisches Leben nicht hat. Also da muss man ja auch sagen, Verfügbarkeit von Dingen, Restaurants, bestimmte Infrastruktur, auch das hinterlässt ja einen Klimafußabdruck. Und dieser Mann hatte trotz des Autofahrens einen viel geringeren CO2-Fußabdruck als wir Deutschen im Schnitt. Und das war schon irgendwie eindrucksvoll.
Oh ja, also bei vielem, was du jetzt gesagt hast, kann man sich, glaube ich, an die eigene Nase fassen. Ich jedenfalls habe mich gelegentlich dabei ertappt.
Ja, und es ist ja auch so eine gesellschaftliche Forderung, dass wir mobil sein sollen. Also alle sollen schön mobil sein und überall hinkommen und verfügbar sein. Und auf der anderen Seite wird Mobilität begrenzt. Und darüber müssen wir, glaube ich, diskutieren. Wer muss sich wie begrenzen?
Haben wir jetzt schon mal gemacht, diskutiert. Tun wir auch weiterhin. Danke, Katrin Kühn.
Sehr gerne.
Mein Herz blutet ein wenig, weil an diesem Donnerstag ein wichtiges Bund-Länder-Treffen stattfindet mit vielen heißen Eisen, etwa dem Thema Abschiebungen oder auch möglichen Asylverfahren in Drittstaaten. Für unsere heutige Folge im Podcast kommen die Pressekonferenzen dazu leider zu spät, aber alles Aktuelle gibt's laufend in der Deutschlandfunk-App oder einfach mal Radio einschalten und in Echtzeit Deutschlandfunk hören. Ich bin Barbara Schmidt-Matern, sage Tschüss für heute. Bis bald.